herzlich willkommen zu Episode 38 des Focus on DevOps Podcasts. Nachdem wir uns das letzte Mal mit User Experience und damit eher so dem Weg, wie wir eigentlich die Benutzerentwicklung verstehen und wie wir Benutzer durch unsere Applikationen leiten wollen, beschäftigt haben, haben wir heute mal eine ganz andere Blickweise auf eine Welt von Entwicklern vor uns. Gibt ja sicherlich verschiedene Menschen von euch, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, verschiedene Sprachen, mit denen wir uns beschäftigen. Und manche davon sind besonderer als andere. Worum es genau geht, werden wir gleich erfahren, nachdem Markus sich tiefer vorgestellt hat. Aber erst einmal willkommen, Markus. Hi.
Hallo Enrico, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Markus, erzähl mir nochmal, wie bist du eigentlich in die Softwareentwicklung gekommen?
Ja, Softwareentwicklung, ich habe mit 9 Jahren habe ich ein 8080 geschenkt bekommen. Und von meinem Patenonkel, und der hat mir dazu ein Buch MS-DOS 5.0 und QBasic in die Hand gedrückt. Mhm. Ich habe es natürlich überhaupt nicht verstanden, was da drin war, aber ich habe verstanden, da war Zeug drin, das konnte ich abtippen und dann gab es irgendwelche Zahlen, die da rauskamen. Und die Erwachsenen haben mir gesagt, die Zahlen wären alle richtig, die da gerechnet würden. Und außerdem konnte ich so Kurven auf dem Bildschirm ausgeben lassen. Also es waren dann irgendwelche Sternchen, die in Kurvenform auf diesem Monitor erschienen. Ich habe dann irgendwann später gelernt, das war dann eine Sinuskurve. Aber das hat mich also so fasziniert, dass ich diesem Ding irgendwas erklären konnte, dass es dann was tut, was definitiv offenbar richtig war. Und von da aus, ja, habe ich dann immer mal wieder rumgeguckt, habe zufällig Bücher gefunden, habe mich in der Schule damit beschäftigt. Ich sag mal, so ein typischer Nerdweg, hätte ich beinahe gesagt. Den Internetraum der Schule mit aufgebaut, Netzwerke kennengelernt, Administration kennengelernt. Und dann, in der Ausbildung habe ich dann auch mich noch mit weiteren Sprachen, neben denen, die ich so immer mal wieder gemacht habe, noch beschäftigt. Und genau, und so rutscht man dann immer tiefer in diese Szene rein, bis man dann irgendwann nicht mehr rauskommt.
Ging mir auch so. Also bei mir hat es nicht dafür gereicht, irgendwelche grafischen Sachen darzustellen. Ich habe auch tatsächlich mit QBasic irgendwas angefangen. Das war so ein blauer Editor, erinnere ich mich. Und mein Informatiklehrer hat mir damals einfach so ein Buch in die Hand gegeben und sagt, guck mal, mein Junge, da hast du mal eine Referenz. Und dann standen da halt ganz viele Befehle, was sie so tun. Und dann habe ich angefangen, kleine Text-Adventures damit zu bauen. Dann konntest du halt Eingaben machen, das Ding kontrollieren, dann Leute da so durch so ein textbasiertes Dings führen. Also habe ich auch miterlebt, diesen Weg damals.
Ja, allerdings, das ist definitiv so.
Ja, aber als ich das in der Hand hatte, da war das schon längst veraltet. Nichtsdestotrotz ist es manchmal vielleicht auch ganz gut, mal mit so dem Urschleim anzufangen, weil es war halt auch rudimentär irgendwie, was da so ging. Und man kam halt schnell zu einem Ergebnis. Gut, es war halt Kommandozeile, ne?
Ja, genau. Man hatte das Gefühl, noch alles anfassen zu können. Irgendwie, es gab keine Wrapper, es war alles noch sehr, ja, es lag alles oben. Ne? Also ich habe tatsächlich noch den RAM an sich kennengelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. ja, also ich weiß, der erste Rechner hatte halt 512 Kilobyte RAM. Und die waren auf der Grafikkarte. Der Rechner selber hatte gar keinen echten RAM zur Verfügung, sondern das gab es dann halt als Shared. Und das waren dann alles so Zeiten, ja, man musste viel lesen, man hatte ja keine Hilfe effektiv, ne, weil man hatte so ein paar Bücher um sich rum, die man sich irgendwie zusammengesucht hatte. Aber es war auch nicht so damals, dass es irgendwie groß Internet gab. Ne, also das erste Netzwerk habe ich dann aufgebaut mit Windows for Workgroups 3.11, als auf der Arbeit von meinem Vater da irgendwie mal 10 Rechner ausgemistet wurden. Und dann konnte ich die so mit BNC-Kabeln zusammenstecken und habe dann festgestellt, oh, man kann über diese Kabel tatsächlich Dateien verschicken. Mhm.
Ja, also damit die sehr frühen Anfänge eines...
Ja, das war mir eigentlich relativ schnell klar. Ich habe ja um die 2000er habe ich ja Abi gemacht. Und da war ja dann gerade der Boom, dass man festgestellt hat, huch, diese Computer können ja was und die kann man vernetzen. Und da kriegt man mehr raus, als wenn man da so einen einzelnen Rechner stehen hat. Und ich habe halt damals, bin halt damals relativ naiv losgegangen und habe gedacht, ja, programmieren, das machst du ja jetzt schon einige Jahre, dann machst du da eine Ausbildung und dann bewirbst du dich und dann läuft es schon. Dann kannst du ja das machen, was quasi dein Hobby ist, das machst du dann den ganzen Tag.
Lief so?
Ja. Nicht ganz so gelaufen ist. Ich bin nämlich genau 2004 fertig geworden als Siemens, ich habe bei Siemens gelernt, 40.000 Leute entlassen hat und Auszubildende wären damals eine Neueinstellung gewesen. Mhm. Und es gab dann Neueinstellungsstopp. Ja, und dann musste ich erstmal gucken, wie ich das denn anders löse. Und habe dann viel, ja, ich sag mal, so ein bisschen programmiert, mal hier, mal da. Ich habe, keine Ahnung, ich weiß noch, so ein CD-Logistik-Programm in Java gebaut für einen lokalen CD-Laden um die Ecke und so Sachen, was man halt so tut, ne? Und genau. Und irgendwann, nachdem das dann so ein bisschen, ja, nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat, kam dann eine gute Freundin zu mir und sagte, du, hör mal, gib da SAP. Und die brauchen Entwickler. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn da Leute gebraucht werden, dann gehe ich mal in die Richtung. Und habe dann da in die Richtung angefangen.
Ja, und genau, das soll ja auch heute so ein bisschen unser Thema sein. Ich habe dich ja jetzt ja schon das ein oder andere Mal öfter gesprochen und merke halt immer, dass das in diesem SAP-Kontext doch durchaus einiges etwas anders gelebt wird. Dass andere Verfahren dort irgendwie drin sind, dass es um andere Dinge geht, dass plötzlich sowas wie Hardware-Budgets überhaupt keine Rolle mehr spielen und Server mit terabyteweise Arbeitsspeicher angeschafft werden, was darauf deuten lässt, dass es entweder total ineffizient ist oder da einfach richtig viel drauf geht. Ich hoffe, es ist Letztere. Ja, aber es ist schon so, dass man merkt, dass, oder ich zumindest mit meinem externen Blick merke, SAP, man weiß immer sofort, was gemeint ist und weiß, was es für eine Kritikalität hat, ohne genau eigentlich zu wissen, wofür ist es denn jetzt eigentlich da und was macht es denn eigentlich? Also ich glaube, sobald das Wort fällt, stehen einfach schon direkt ein paar Sachen fest. Und da hat mich jetzt mal explizit interessiert, dass wir mal ein bisschen tiefer in diese Welt reingehen. Was ist das eigentlich? Was macht man da eigentlich als Entwickler und wie funktioniert das eigentlich? Von daher würde ich sagen, wie stellst du eigentlich das, was du so machst, anderen vor, die auch aus der Entwicklung kommen?
Ja, das ist relativ einfach, meistens gar nicht, weil als Entwickler wird man, sobald man SAP sagt und dann sagt, dass man in SAP entwickelt, wird man nirgendwo mehr ernst genommen. Also das wird so ein bisschen gesehen wie erweitertes Excel, was es definitiv nicht ist. Mhm. Aber deswegen meistens ist es nicht notwendig, das zu erklären. Ich kann es trotzdem mal versuchen.
Ich bin interessiert.
Ja. Und zwar, es ist halt so, SAP an sich ist ein Konglomerat von verschiedenartigen Servern, die miteinander arbeiten, sage ich mal ganz vorsichtig. So das Kerngeschäft, was man so hauptsächlich unter SAP versteht, ist immer ein Datenbankserver und ein Application-Server, die miteinander arbeiten. Auf der Datenbank, klar, sind Daten persistiert in Datenbanktabellen und der Application-Server ist mehr oder weniger dazu da, eine Oberfläche, Zugriffsebene und Logikhaltung für diese Datenbank bereitzustellen. Mhm. Es war in der Vergangenheit so, dass es egal war, welche Datenbank da drunter, oder fast egal war, welche transaktionale Datenbank da drunter lag. Also ich sag mal HANA, Quatsch, HANA. HANA ist die neue. Also Oracle, HP hatte eine Datenbank, MS SQL, du konntest da drunter legen, was du wolltest, und im SAP selber wurde das dann gemappt auf eine OpenSQL-Sprache, sodass du innerhalb dieses Application-Servers nichts mehr von der Datenbank darunter gesehen hast.
Das heißt, das, was zuerst da war, ist dann der Application-Server, der dir die Möglichkeit gibt, mit den Daten, die du erstmal von extern siehst, Dinge zu machen. Richtig?
Genau. Also der Application-Server ist quasi das Tool oder der Server, auf den ich mich connecte. Man spricht, wenn man eine SAP-GUI, also das Frontend hochfährt, spricht man auch von einem Frontend-Server, weil das ist halt nicht nur eine Oberfläche, wie man das im Web oder Ähnlichem gewohnt ist, sondern das ist tatsächlich, ja, ich sag mal, tatsächlich ein kleiner Server, der mit dem SAP-Application-Server in Austausch steht regelmäßig. Mhm. Und ich sag mal, der große Vorteil ist, man kann bis heute mit niedrigsten Geschwindigkeiten mit einem SAP-System noch sehr, sehr performant arbeiten. Also ich sag mal, wenn du mit einer Edge-Verbindung unterwegs bist, ist es durchaus möglich, noch mit einem SAP-System zwar langsam, aber produktiv zu arbeiten. Ja, das Einzige, was halt nicht sein darf, ist, dass die Verbindung echt abreißt. Sie darf so langsam sein, wie sie will, abreißen darf sie nicht. Mhm. Und das ist halt auch bis heute etwas, was ich sehr, sehr schick finde, weil du sehr wenig Daten an sich transferierst oder so wenig Daten wie möglich, aber trotzdem, ja, ich sag mal, noch eine einigermaßen brauchbare Oberfläche hast, weil du eben einen relativ großen Client dir installieren musst.
Wo siehst du SAP am häufigsten? Also gibt es da irgendeinen Use Case, wo du sagst, ja, also wenn ich das höre, dann weiß ich, das funktioniert definitiv. Oder ist das gar nicht so, dass es spezielle Use Cases gibt, die da am besten für geeignet sind?
Ja, doch. Also alle Business-Prozesse letzten Endes, also das, wo man sagt, ich habe jetzt eine größere Firma, wo verschiedene Business-Prozesse laufen und die sollen irgendwie integriert miteinander funktionieren. Da hat SAP natürlich seine große Stärke, weil die ganzen Prozesse über Jahre und Jahrzehnte ineinander geflossen sind. Das Produkt ist unheimlich einstellbar. Man spricht auf dem Application-Server von Modulen. Ne? Also du hast dann ein FI-Modul, wo Abläufe hinterlegt sind. Du hast ein SD, MM und so weiter Modul, wo dann Verkauf, also oder Warenwirtschaft generell abgelegt sind. Und relativ viel aus meiner Sicht kann man out of the box mit diesem SAP-System dann schon konfigurieren, also ohne dass man da programmiert. Aber jede Firma hat dann noch spezielle Anforderungen, wo es dann darum geht zu sagen, okay, diese Anforderung kennt SAP nicht, die kann SAP nicht. Und daher, da komme ich dann oder meine Kollegen ins Spiel und wir programmieren dann quasi diese extra Prozeduren. Das kann eine Kleinigkeit sein, dass man sagt, keine Ahnung, der Betrag, der hier errechnet wird, ist immer 2 Euro zu klein. Dann hast du einen Nebenbetrag, mach +2 und bist fertig an der richtigen Stelle. Das kann aber auch eine riesige Applikation sein für, weiß ich nicht, welches Fahrermanagement, für Flottenmanagement habe ich eigene Add-ons gesehen. Es ist natürlich auch so, dass so ein SAP-System sehr, sehr lange lebt. Und das heißt, du hast einmal die Investition und kannst sie dann über Jahre und Jahrzehnte mitnehmen. Also das älteste Stückchen Code, das ich in den letzten 5 Jahren angefasst habe, stammt von 1993 und ist immer noch produktiv. Und das ist halt einfach, ja, das ist eine krasse Konstanz, die man da dann hat. Ne? Wenn man einmal was investiert, du musst es quasi in den letzten 30 Jahren, musstest du das nicht anpassen.
Ja, verrückt. Wie kriegen die das hin, dass das so lange so weiterverwertbar bleibt. Also hat sich da auch in den Sprachen, die da verwendet werden, nichts getan? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Das ist die große Downside aus meiner Sicht des SAP-Systems. Du kannst heute in dem neuesten SAP-System genauso programmieren, wie du das 1995 getan hast. Also du bist effektiv nicht gezwungen gewesen, in Anführungszeichen dazu zu lernen. Es mag sein, dass neue Tabellen dazu gekommen sind, die Strukturen haben sich eventuell ein bisschen geändert, aber die SAP versucht, sie schafft es nicht immer, und viele, die SAP benutzen und jetzt zuhören, werden jetzt gerade schallend lachen, aber vom Prinzip her ist es so, dass unheimlich viel Software einfach weiterläuft, und einmal gebaut kannst du dieselben Befehle immer weiter benutzen. Und die SAP ist sehr, sehr schlecht darin zu sagen, so, wir machen jetzt mal einen Cut und so wird bei uns nicht mehr programmiert. Das geht nicht mehr. Mhm.
Wo ich aber raushöre, dass es durchaus neue Dinge über die Jahre gegeben hat, sie aber einfach nicht in der Breite vielleicht akzeptiert werden, oder weil man es halt mal so gelernt hat, warum sollte man Dinge anders machen, oder was ist da so das Problem?
Ja, genau. Also SAP, aber ich sagte ja vorne raus, es ist so ein bisschen, man wird nicht mehr ernst genommen. Ja, also man muss sich den Respekt des Gegenübers dann tatsächlich jedes Mal neu erarbeiten, sobald man das Wort SAP in den Mund genommen hat. Und das sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass da gehen halt nicht viele gelernte Entwickler hin. Wenn ich eine Fachinformatiker-Ausbildung mache, wenn ich irgendwie ein Informatikstudium mache oder so, ich komme sehr selten mit SAP und ABAP tatsächlich in Berührung. Also BWLer haben sehr viel häufiger von SAP gehört als Informatiker. Mhm. Und dann hat man halt, ich sag mal, die technischen BWLer, und die fangen dann an zu programmieren. Und ABAP ist eine prinzipiell vom Einstieg her eine super einfache Sprache, wie beispielsweise auch Python, wo man relativ schnell auch Ergebnisse erzielt, die auch gut laufen und korrekt sind. Aber ich sagte ja, die Entwicklungen in Firmen werden größer und größer. Und wenn man dann nicht das Wissen hat, wie baue ich eigentlich eine Softwarearchitektur auf, die wirklich trägt, und welche Entwicklungen gab es in dieser Softwarearchitekturüberlegung dann auch, dann, wenn man das nicht einfließen lässt, dann steht man halt hinterher, wie das in anderen Sprachen auch ist, mit Tausenden und Zehntausenden von Skripten da, die nicht miteinander können. Und wenn dann einer sagt, ja, ich habe jetzt hier einen Fehler gefunden und du hast den Code halt immer wieder kopiert, dann gehst du durch 10.000 Skripte durch und so ein, geh mal durch alle Dateien oder geh mal durch alle Reporte durch und ersetz mal diese Zeile, das gibt es in SAP nicht. Ja, das heißt, das ist dann tatsächlich Handarbeit.
Es klingt so ein bisschen, also wir sind ja, oder ich zumindest, mit diesem ganzen DevOps-Krams, das sind Dinge wie Microservices gang und gäbe. Da sind Sachen, ist der Monolith quasi das Feindbild irgendwo auch, weil es das Relikt der längst vergangenen Zeit ist, wo man heute vielleicht Dinge anders angeht, was schlussendlich sicherlich auch in den Systemarchitekturen liegt. Damals war halt so ein Mainframe das Leistungsfähigste, was man eben bekommen hat. Und heute kann man eben Dinge auf mehrere Rechner verteilen, ohne dabei großen Stress zu kriegen. Deswegen glaube ich, ist nicht unbedingt alles, was Mainframe ist, auch gleich schlecht. Und das ist manchmal vielleicht auch einfach vor 30 Jahren der Status Quo gewesen, wo man da Bleeding Edge diese Transaktionsraten eben durchgekriegt hat. Worauf ich hinaus will, ist, für mich klingt das jetzt als erstes so wie so ein Monolith, aber irgendwie auch nicht, denn wenn ich verschiedene Module da drin habe und verschiedene Skripte, die ich jetzt mal in meinem Kopf als Komponenten übersetzen würde, heißt das ja eigentlich, ich baue in diesen Application Server schon so kleine Microservices rein, arbeite dann hinten mit einer Datenbank, habe aber das Problem, wenn ich keine Governance über diese ganzen Prozesse oder Module mache, dass die dann halt nicht miteinander arbeiten und deswegen dann halt vielleicht auch nicht ersetzbar oder auseinanderbaubar sind oder vielleicht nicht so stabil sind, wie man sich das so wünscht, wenn man API-Versionen definiert und sich an, keine Ahnung, Datenkonsistenzen hält oder sowas. Habe ich das richtig verstanden, ja, oder ist das ganz vorbei?
Teilweise. Also echte Microservices kannst du nicht bauen, einfach deswegen, weil du dich in einem Monolithen bewegst. Du kannst dir Microservices vorstellen. Wie gesagt, das ist dann eine beziehungsweise das ist dann die Einzelleistung des ABAP-Entwicklers, dass du dir Microservices vorstellst und dann deine Sachen so baust, dass die wirklich so funktionieren als Microservices in diesem Monolithen. Das hat
aber es gibt eine jetzt Menge keine, Vorteile. Es gibt jetzt keine Service-to-Service-Kommunikation. Also ist jetzt nicht so, dass, jetzt bin ich mal, keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, es gibt ein Finanzmodul, da sind, keine Ahnung, wahrscheinlich sowas wie Rechnungsbuchungen drin nehmen wir mal Gehaltsbuchungen oder sowas. Das kann man sich vielleicht vorstellen und dann möchte man neben dem Gehaltskonto vielleicht noch sowas machen wie ein Urlaubskonto, was damit drin ist. Und wenn man von einem auf den anderen irgendwelche Rückschlüsse treffen muss, dann ist das nicht so, dass der eine Service mit den anderen kommuniziert, sondern dann nutzen die beide einfach dieselbe Datenbasis. Oder gibt es Kommunikation zwischen den beiden?
Nein, also Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen läuft quasi immer über die Datenbank. Wenn man technisch sehr findig ist, kann man da Wege drumherum finden. es ist aber wie im SAP-Bereich weder guter Stil noch gewollt. Also wenn man das macht, dann hat man spätestens den nächsten Programmierer gegen sich aufgebracht. Ich fange andersrum an. Also beispielsweise alleine das, was du für einen Mikroservice manchmal brauchst, dass diese Überlegung, ich sag mal, die ja auch aus der objektorientierten Überlegung kommt, so ich will so ein Separation of Duties haben in irgendeiner Form. Alleine das sinnvoll ist, objektorientiert zu programmieren, da habe ich vor 4 Wochen habe ich da mit einem gestandenen Entwickler noch wirklich lange drüber diskutiert und die Argumentation von ihm war, es geht doch auch ohne. Ich mache das seit über 30 Jahren ohne. Warum soll ich jetzt auf einmal objektorientiert programmieren? Das macht mich nur langsamer. Und das ist halt genau das, wo ich halt sage, ja, ich kann auf der einen Seite seine Sicht verstehen, er wird erstmal langsamer, es ist ein Umlernen. Und gleichzeitig weiß ich, man wird halt nicht gezwungen, umzulernen. Ja, also es ist effektiv so, ich habe meine Zertifizierung 2007 gemacht. Ich könnte alle alten Unterlagen, die ich damals bekommen habe, könnte ich so 1:1 nehmen und implementieren. Da würde mir selbst heute keiner wirklich vorwerfen können, dass ich alt programmiere. Mhm. Ich bewege mich mit 2007 immer noch, ich sag mal, im guten Mittelfeld. Mhm. Ja, und so Sachen wie, weiß ich nicht, ein Klassenkonzept und so weiter, das setzt sich immer mehr durch. Aber dass ich jetzt sage, das setzt sich immer mehr durch und dann kann ich dazu schieben, ich habe irgendwann mal geforscht und habe die erste offizielle Aussage der SAP gefunden im Internet nach dem Motto, nimmt doch mal bitte Objektorientierung und das war 1999 von Horst Keller. so und das setzt sich jetzt durch. Ne? Also das sind durchaus Zeitverschiebungen, sage ich mal. Ja, also es ist tatsächlich so, dass man in SAP selber wollen muss und dann kann man auch eine ganze Menge machen. Ja, also wenn du wirklich dich für Themen wie DevOps interessierst, in die Richtung könnte man viel machen, wenn man das wollen würde oder wenn man die Chance bekommt. Ja, es ist halt beim SAP nicht so, dass oder man kann das bei sich im Keller betreiben. Im Gegensatz zu einem Microservice gibt es jetzt nicht ganz so den Sinn, sag ich mal. Also, oder andersrum, ich habe durchaus Microservices auf meinen Servern im Keller laufen. Mhm. Da habe ich einen guten Sinn für oder da sehe ich einen guten Sinn drin. Aber ja, mein SAP-System ist halt zum Rumspielen für mich da. Also für dich gibt es wahrscheinlich keinen guten Grund, dir ein SAP-System irgendwo hinzuhängen.
Aber erzähl doch mal, hast du auf deinem SAP-System Dinge für dich privat umgesetzt, die dir irgendwie helfen, oder ist es ein reines Forschungs- und Validierungssystem?
Teilweise mache ich da Dinge, weil ich da in ABAP halt schneller bin. ABAP ist mein Werkzeug und manches geht in ABAP tatsächlich gut, sage ich mal, und für mich persönlich auch schneller, einfach deswegen, weil ich es gewohnt bin. Und beispielsweise so Umsetzungen von nach. Da könnte ich mir jetzt, da kann ich mir auch ein Python-Skript zusammenbauen. Aber wenn ich eh das SAP-System offen habe und ich bin in Python und ABAP gleich schnell, dann baue ich es mir eben in ABAP und jag das da durch.
Mhm. Hast du da Dinge, wofür du das produktiv nutzt, wo du reden möchtest?
Ich habe meine Hausfinanzierung damit durchgerechnet. Ich habe mir Programme geschrieben, mit denen ich meine Hausfinanzierung durchrechnen lasse. Und mein SAP-System im Keller sagt mir regelmäßig, wie viel ich noch zu zahlen habe.
Das ist schon geil.
Nicht besonders produktiv, aber...
aber trotzdem, ich meine, wenn es dir halt Dinge abnimmt, die dir in anderen Tools schwerer fallen, dann nutzt man natürlich das, was einem am weitesten hilft. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, eben so, ob du eine DVD- oder CD-Sammlungsdatenbank für SAP baust und das dann vielleicht sogar als Modul später verkaufen kannst, damit, wenn DVDs mal wieder was werden, irgendwann ja, in einer Parallelwelt...
Ja, im Moment kommen ja eher Schallplatten, sag ich mal. Ne?
Aber, ja.
Ich glaube nicht, dass das ein Use Case ist für SAP-Systeme.
Ja, aber es ist schon spannend. Also ich meine natürlich, das ist so dieses, ich weiß nicht wirklich, ob es ein Problem ist, aber man sagt ja immer so, wenn dein Werkzeug ein Hammer ist, dann siehst du überall Nägel. Und das kannst du natürlich da auch mit reintragen. Wenn das dein Werkzeug ist, was du am besten kennst, dann ist das ja erstmal, man denkt ja auch in lösungsorientiert mit den Werkzeugen, die man halt kennt, und dann macht man das halt damit. Bei mir ist eins der Tools, was ich viel zu häufig verwende und was ich nicht so häufig verwenden sollte, Node-RED, was halt einfach fürs Rapid Prototyping da ist und in Node.js dir eine GUI bietet, um Services von links nach rechts zu übersetzen. Und immer wenn es darum geht, mal eben kurz eine ganz kleine API zu bauen oder nur mal kurz eine Transformation zu machen oder, keine Ahnung, ein Chatbot mit Telegram oder so schnell zu implementieren, dann bin ich da leider Gottes sehr schnell drin, wo andere sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das kannst du doch nicht machen, dann mach das doch vernünftig.
Ja, also im FI-Bereich hast du halt wirklich die Vorteile, dass so eine Sache wie Zinsberechnung oder so, da gibt es halt fertiges Zeug im SAP. Und ich weiß, wo es liegt, ne? Und für, dann sagst du dem, ich habe den Kredit, rechne mir den mal bitte runter. Das gibt's mit relativ wenig Arbeit fertig. Und da ist SAP halt gut, aber im Privaten wüsste ich jetzt auch nicht, wo man es denn tatsächlich gegen irgendwas austauschen sollte. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, ein Kollege hat im Arbeitskreis mal vorgestellt, so nach dem Motto, er hätte seine Kaffeemaschine per MQTT angebunden und kann jetzt aus seinem SAP-System seine Kaffeemaschine. Also gehen tut vieles, ob man das dann möchte. Ich wüsste kürzere Wege.
Wann oder ich sag mal, vor wie vielen Jahren hast du mit SAP angefangen?
Ja, das erste Mal SAP gesehen habe ich in der Ausbildung, so mit 2004. Mhm. Habe es mehr oder weniger einfach nur bedient. Ich habe mal gesehen, dass es da Coding hinter gibt, habe mir da aber nicht viel drum gedacht. Und 2007 habe ich dann die Zertifizierung gemacht und bin da dann auch direkt... Ja, ich sag mal, drin versunken. Also es ist dann tatsächlich so, dass man sagt, wenn du einmal SAP irgendwo hingeschrieben hast, es gibt so wenig ABAP-Entwickler, eigentlich kann man da nicht mehr arbeitslos werden, glaube ich.
Und wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, zurück zu telefonieren für ein 10-Minuten-Telefonat in 2006, was würdest du deinem damaligen Ich raten? Also alles... So genau die richtige Richtung gegangen und da vielleicht nur mal vertieft? Oder hättest du gesagt, oh Gott, vielleicht doch noch mal lieber KI oder so?
Ich würde es genauso wieder machen. Ich würde mich nur versuchen, früher wieder in andere Sprachen reinzudenken. Also ich habe, ich sag mal, diese SAP-Welt ist unheimlich tief. Man glaubt es nicht, aber du kannst natürlich auf der einen Seite kannst du in die fachliche Richtung, also keine Ahnung, ich habe was gelernt über Factoring. Ich kann dir heute sagen, wie dieses ganze Kreditmanagement funktioniert, einfach deswegen, weil ich da Zeug drin programmiert habe. Warenbewegung und sowas, wo du als normaler, ich sag mal, Programmierer selten tiefer mit interagierst. Durch SAP musst du sehr tief mit den Fachabteilungen reden und lernst dann auch deren Terminologie und kannst dann gleichzeitig auch deren Abläufe kennenlernen. Und ich hätte ganz ehrlich mir früher nie vorstellen können, wie spannend so eine Rechnung sein kann und aus wie vielen Richtungen man so eine Rechnung, die ein Unternehmen an jemand anders stellt, überhaupt betrachtet werden kann. Habe aber gelernt, man kann durchaus zu einer Rechnung 8 Stunden Meeting machen und diese Rechnung auseinandernehmen. aber das ist halt die eine Richtung und die andere Richtung, da stellt einem halt leider das SAP irgendwann eine Grenze. Es gibt technisch unheimlich viel da drin. Es gibt viel zu lernen, viel zu sehen, weil die SAP, ich sag mal, viele Bewegungen aus anderen Programmiersprachen gesehen hat und versucht hat, ins SAP zu übernehmen. Mhm. Das heißt, man hat von ganz vielem einen Appetizer da drin. Ne? Also als man ist, also ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Headhunter diskutiert, ob ich denn Full-Stack-Developer wäre oder nicht. Und im SAP gibt es diese Unterschiede zwischen Backend und Full- und Frontend-Developer nicht, weil du immer Frontend und Backend machst. Ne? Da gibt es einfach, du kannst diese Trennung aufgrund dieses Monolithen so nicht vornehmen. Du kannst es natürlich technisch, wenn du es programmierst, kannst du es selber als guter Programmierer trennt man das dann. aber die Überlegung gibt es erst in der SAP-Welt sehr, sehr kurz. Mhm. Also wir haben, ich sag mal mit 2015, da kam dann dieser PANA-Datenbank und die SAP hat sich für ein S4HANA entschieden. Quasi dieses ganze SAP, was immer weiter gewachsen ist. Darin haben sie verschiedene Technologien ausprobiert, haben versucht, einige Web-Oberflächen anzubringen und die sind, ja, auch da werden jetzt wieder einige SAP-Kollegen lachen, aber die sind da aus meiner Sicht halt alle gefloppt. Die haben sich nicht breit durchgesetzt, aus verschiedenen Gründen. Technisch, verschiedener technischer Probleme. Und jetzt mit der neuen Datenbank hat die SAP gesagt, okay, wir machen diesen Application Server, machen wir auch neu. Und da ist es jetzt so, da ist jetzt auf einmal ein Tor aufgegangen, sage ich mal, so gefühlt. Hm. Weil vorher war das SAP-System halt in sich total geschlossen. Also du konntest per RFC und per Web, also HTTP, HTML, ne, konntest du darauf zugreifen. Und ansonsten warst du schon fast in dem Bereich des Mystischen unterwegs, aus SAP-Sicht gesehen. Und jetzt ist es halt so, man hat OData-Schnittstellen, man hat viele REST-Schnittstellen. Das Mindset, sage ich mal, das in so einem System ist, hat sich aus meiner Sicht durchaus gedreht, dass dieses SAP-System mehr mit anderen Systemen kommunizieren soll, mehr eingebunden werden soll und nicht mehr dieser monolithische Block in der Mitte sein soll, wo dann halt alles quasi zusammenläuft und ja, dann da irgendwann stirbt. Nein, aber letzten Endes ist das so ein bisschen neuer, atmender, keine Ahnung geworden.
Aber faktisch ist es ja schon so, also ich sehe häufig ja die Welt da drumherum. Man sagt eigentlich immer, dass Daten eine gewisse Gravitation haben. Ja, also da, wo ich viele Daten habe, da habe ich viele Services, die diese verwenden, was logisch ist, dass die sich da eben drumherum anbringen. Und wenn mir so ein System eben mit den althergebrachten Möglichkeiten nicht so richtig gut eine Möglichkeit schaffen, eine App zu bauen oder eine schöne Portallösung zu bauen mit irgendwelchen Self-Service-Sachen, die Kunden dann nutzen, habe ich für das, was ich so mache, einfach gemerkt, dass immer mehr Unternehmen halt anfangen, diese agilen, schnelleren Entwicklungen, die sie halt brauchen, um mit dem Markt mitzugehen, um so SAP-Systeme drumherum bauen und dann halt sagen, ja, okay, die Datendarstellung, die Datenerfassung, das passiert vielleicht alles in umgelagerten Systemen, aber die Single Source of Truth ist das SAP-System und da laufen unsere dann kritischen Business-Prozesse drin, auf die der Kunde vielleicht dann einfach überhaupt keinen Zugriff hat und gar nicht weiß, dass es das gibt. Und das ist eher so eine Art Interfacing, was da stattfindet mit dem Gesamtsystem.
Ja, genau. Also das SAP-System kann halt seine Wurzeln nicht verleugnen an einer gewissen Stelle. Aber auf der anderen Seite hast du heute die Möglichkeit über, ich sag mal, Cloud-Anbindungen, über verschiedene Formen der Datenbereitstellung und der Fiori-Oberfläche, SAP UI 5-Oberfläche, hast du halt heute durchaus Möglichkeiten, auch direkt ins SAP und aus dem SAP zu arbeiten. Und auch die HANA-Datenbank selber hat eine Menge Möglichkeiten dazu bekommen. Bisher, vorher war halt die Datenbank, das lief irgendwo im Hintergrund als graue Eminenz, hat keiner gesehen, hat keiner angefasst, für Jahrzehnte im Idealfall. Und jetzt soll das halt alles so ein bisschen nach vorne gerückt werden, so technologisch gesehen. Mhm. Das trifft aber, und das ist so ein bisschen das, wo dann auch die SAP-Gemeinde mit hadert, glaube ich, das trifft natürlich auf eine Community, die sehr lange wusste, ich kann mich hier einigeln, ich brauche nichts Neues, ich brauche nicht außen, ich muss gar nicht wissen, wie geht, ne? Sondern ich bin SAP, ich bin der Große, ich bin das Zentrum. Und du, kleine App, hier, komm, kreis mal um mich, ne? Und ich sag dir dann, welche Daten du kriegst. Und so läuft es aber nicht mehr und so soll es halt auch nicht mehr sein, sondern das SAP-System gibt aus meiner Sicht oder soll aus meiner Sicht durchaus einiges abgeben, weil, und so ehrlich muss sich, glaube ich, jeder machen, ein SAP-System hat Vorteile, ein SAP-System hat aber auch dicke Nachteile und da muss man dann sagen, okay, wenn andere es besser können, dann darf ich von dem eben dir zitierten Hammer nicht sagen, okay, ich kenne nur einen Hammer, also versuche ich jetzt mit dem Hammer die Schraube irgendwie in die Wand zu kriegen. Mhm. Und ja, ich kriege vielleicht ein Bild dran aufgehängt, aber spätestens das Regal klatscht mir runter. Mhm. Und da muss man dann als ABAP-Entwickler und als SAP-Entwickler dann auch sagen, okay, ne, wie gehen wir da in den Austausch, wie lernen wir dazu, wie lernen die anderen unser Metier dazu, sage ich mal, sodass man da dann auch daraus wirklich einen Mehrwert für alle Seiten zieht.
Was würdest du dir denn von anderen SAP-Entwicklern, die halt mit ABAP jetzt schon 20 oder 30 Jahre im Zweifel arbeiten, wünschen, damit sie näher in diese Richtung kommen oder mehr diese neuen Möglichkeiten auch beleuchtet bekommen?
Da muss ich so ein Stück weit in die Historie zurückgehen. Als ich 2007 da meine Zertifizierung fertig gemacht habe, gab es genau einen großen Block, an den ich mich erinnere, der bis heute irgendwie hilft und wo man dann tatsächlich auch ein bisschen Content, ein bisschen Futter kriegt, den es damals schon gab, und das ist der Tricktresor von Enno Wulf, ein großartiges Ding. Und das war so quasi die zentrale Wissensplattform. Ansonsten hatte man SAP-Dokumentation und ist von den Kollegen sozialisiert worden. Ne? Also wenn du gute Kollegen hattest, bist du gut sozialisiert worden. Wenn du Kollegen hattest, die keine Lust hatten oder die dich eingebremst haben, auch wenn du mit noch so viel Enthusiasmus da dran gegangen bist, dann bist du von denen sozialisiert worden. Und heute ist es halt so, die SAP hat angefangen mit OpenSAP, mit verschiedenen Kursen, mit Learning Journeys und so weiter. Gibt es heute eine Menge Möglichkeiten, sich auch selber fortzubilden. Mhm. Und das ist halt das, wo ich glaube, dass es wichtig wäre, dass Leute, die sagen, okay, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und Props gehen an die Leute raus. Wenn die das seit 20 Jahren machen, dann haben die definitiv nichts falsch gemacht. Aber es ist halt so, da muss aus meiner Sicht jetzt ein Umdenken stattfinden und die müssen sich dann sagen, okay, jetzt gibt es diese Möglichkeiten zu lernen und ich muss sie nehmen und nutzen. Das Ganze hat aber aus meiner Sicht auch noch zwei weitere Dimensionen mindestens. Nämlich erstens, die Firmen müssen erkennen, okay, das ist tatsächlich ein Bruch und die Leute, die wir haben, denen müssen wir dann auch in irgendeiner Form Zeit geben, das zu lernen. Ich komme immer wieder aus Meetings, wo es dann heißt, so ja, wir führen in 3 Jahren, führen wir dieses neue S/4HANA ein und ihr Entwickler könnt das bis dahin bitte alle, aber bis dahin stellen wir euch kein System hin, an dem ihr üben könnt. Und da müssen dann halt auch die Firmen sagen, okay, so ein SAP-System ist teuer, ja, aber irgendwie muss man dann gucken, wie kriegen wir das trotzdem hin, dass die Entwickler, die da sind, was zu üben kriegen. Und das Dritte, was ich denke, ist, dass auch von anderen Seiten, wenn sich das SAP-System öffnet, dass Java, Python, weiß ich nicht was, Entwickler, die ganzen Communities, dass die dann auch an sich arbeiten müssen und sagen, okay, wir verstehen, SAP ABAP ist eine vollwertige Sprache, in der gelten quasi alle Architekturüberlegungen, die in anderen Sprachen gelten, gelten auch in SAP ABAP. Und wir nehmen diese Leute mit, wir nehmen die ernst, wir nehmen die mit und wir zeigen denen, hey, wie läuft das denn bei uns? Und ich habe jetzt in Anführungszeichen das Glück, dass ich Python und ABAP mache und dadurch in 2 Welten zu Hause bin. Und ich denke, einiges aus diesen Communities, die viel auf Open Source Wert legen, wo man dann auch ganz anders sozialisiert wird, sage ich mal, das tut der ABAP-Welt sicherlich sehr, sehr gut. Also ich kann mich durchaus an einige erste Python-Programme erinnern, wo ich dann eine Frage zu hatte und dann habe ich die auf Stack Overflow gepostet und habe gesagt, hey, ich habe hier ein Problem. Und dann ist mir relativ rüde gesagt worden, so wie du das da machst, solltest du das nicht wieder tun, weil das läuft in Python anders. Aber das war halt was. Wenn ich das jetzt mit nur einem Kollegen neben mir gelernt hätte und der hätte das immer so gemacht, dann wäre ich so sozialisiert worden und würde das nach 10 Jahren verteidigen, weil ich habe es ja immer so gemacht. Ja. Und die anderen Communities haben halt die Chance, über das Internet, über diesen Open-Source-Gedanken, sich, ich sag mal, global zu sozialisieren und zu einer etwas weiteren Einsicht zu kommen. Und diese Chance müssen die ABAP-Kollegen, die müssen erst gesehen und genutzt werden.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt so Module wie so ein SAP-FI und dies und das und jenes und welches, was ich mir vorstelle, wie ich rufe da an und dann kriege ich eine Version davon und dann kann ich das nutzen und dann kann ich meinen Prozess darauf aufbauen. Ist das so? Also sind das solche fertigen Komponenten, die ich dann halt irgendwie nutzen kann oder ist das ein komplett eigenes System?
Das ist ein komplett eigenes System. Also wenn du bei der SAP anrufst, dann wird erstmal aufgelegt, weil die SAP selber wird dir nichts verkaufen. Okay. Nein,
aber jetzt fahre ich da zu dem Flagship-Store und sage, hier, ich brauche hier Finanzbuchhaltung, ich brauche Reisekosten, Flottenmanagement, das brauche ich jetzt alles. Und dann packen die das in den Wagen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist mit meiner Frage, wenn das so Komponenten sind, die man, oder Module oder was auch immer, die man von der SAP bekommt, sind die eigentlich auch in ABAP geschrieben?
Ja.
Also und ist das für dich als Entwickler offen?
Größtenteils.
Das heißt, du kannst dir durchaus dann durch zugekaufte Komponenten auch angucken, wie ist eigentlich der Stil von der SAP halt selbst, die ja auch irgendwie, keine Ahnung, dann vielleicht mal Bleeding Edge Sachen machen.
Genau, also theoretisch kann man das meiste Coding, also gerade die ganze Business-Logik, die ist komplett offen. Es gibt einige Teile, die sind verschlossen, die sieht man nicht. Und weil das halt dann irgendwelche Kernel-Calls sind. Es gibt einen SAP-Kernel, an den kommt man nicht dran. Und es gibt bestimmte Dinge, die du dir nur über Umwege angucken kannst. Also beispielsweise das Login-Skript, wenn du dich in ein SAP-System einloggst. Das ist auch in, da gibt es einen Teil, der ist in ABAP geschrieben, aber den kannst du dir im SAP-System nicht angucken. Nicht deswegen, weil es technisch nicht ginge, sondern einfach, weil da dann hier darfst du nicht gucken. Und ja, also da gibt es dann einige, die versucht haben, es zu ändern, so blind. Die sind immer mit einem nicht startbaren oder nicht einloggbaren SAP-System geendet. Kann ich also nicht empfehlen. Aber wenn du bei der SAP anrufst, dann kriegst du und sagst, ich hätte gern einmal FI und SD. Da gibt es dann so einen Core aus FI, SD, MM. Die heißen heute ein bisschen anders, ist aber auch egal, wie die heißen. Und es gibt so ein paar Kernkomponenten und die sind alle immer da. Ne? Mhm. Wenn du dir so eine Appliance bestellst bei denen, dann sind diese Module prinzipiell da. Es gibt aber auch beispielsweise komplett außenstehende Server davon, die auch auf der ABAP-Plattform laufen. Das ist sowas wie ein Solution Manager, der dafür da ist, die SAP-Systeme zu orchestrieren, sage ich, oder zu administrieren. Orchestrieren ist in der Runde vielleicht nicht der richtige Begriff. und es gibt beispielsweise ein BW-System, was dafür da ist, so Business-Analysen zu machen. Also ein BI-System ist das quasi. Mhm. Das sind halt auch, die basieren auch auf diesem ABAP in irgendeiner Form. Auch da drin kann man ABAP programmieren. Das sind aber wieder einzelne Module, wo man dann viel Wissen drin haben muss oder haben sollte, wenn man da drin programmiert.
Verstehe. Jetzt bist du ja hauptsächlich mit locker anderthalb Beinen in dieser SAP-Welt, vermute ich mal. Weswegen mich mal interessieren würde, was ist eigentlich für dich DevOps?
Ja, also für mich ist DevOps, also zum einen ist es eine Philosophie- oder Kulturfrage, dass man diese Silos Entwickler und Operations so ein bisschen aufbricht und jeweils in die andere Richtung geht. Es gibt dann Leute, die sagen, man muss beides können. Und in meiner Welt oder in meiner Ansicht ist es so, du kannst entweder richtig gut entwickeln oder richtig gut Ops. Es ist gut, dass es Leute in der Mitte gibt, aber da muss man dann wissen, okay, die können beides so ein, ich sag mal, ein bisschen, ne, die können halt alles. Dann gibt es richtig gute Ops-Leute, die sollten aber auch prinzipiell verstehen, wie so ein bisschen Development funktioniert und echte tiefe Developer, die dann so ein bisschen Ops können, sage ich mal. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite, was für mich DevOps ausmacht, sind halt so diese ganzen Tools, die um diese Kultur, sage ich mal, rum entstanden sind, die dafür gesorgt haben, dass automatisiert Netzwerke, Systeme, weiß ich nicht, hochgefahren werden. Dieses ganze As-a-Service-Zeug, egal ob Plattform oder Service. Also das ist so, glaube ich, ein ganz guter Überblick, so was sich in meinem Kopf dazu abspielt.
Was ich mir vorhin schon so gedacht habe, eigentlich, klar, das bedeutet crossfunktionales Zusammenarbeiten in irgendeiner Form um die verschiedensten Disziplinen, die es da halt zu tanzen gibt. Und was ich mir vorhin so überlegt habe, ist eigentlich müssten dann ja für diese ganzen innovativen neuen SAP-Projekte, wo halt auch viel an Microservices zumindest mit bedacht wird und auch gebaut wird, vielleicht eher so Pair-Programming passieren mit denjenigen, die halt die Logik im SAP bauen und denjenigen, die dann die Microservices drumherum bauen, damit beide Seiten oder alle Seiten irgendwie ein gemeinsames Verständnis davon erlernen, was einem diese einzelnen Werkzeuge bringen, um dann auch zu wissen, warum man was wo implementiert und auch mal die Rolle wechseln zu können. Auch mal zu sagen, komm, ich mache jetzt halt mal hier mal ein Jahr Spring Boot und gucke mir das mal an, wie die hier die tollen Backends für irgendwelche Android- oder iOS-Apps bauen. Und komm mal vielleicht auch aus der Komfortzone raus. Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, Wenn du jetzt aus der Sicht und dem Kenntnisstand von ABAP-Entwicklern kommst, was meinst, ist das extrem unterschiedlich zu einer objektorientierten Programmiersprache wie, weiß nicht, Java oder so? Oder ist das eigentlich leicht?
Also vom Prinzip her, beispielsweise, du hast jetzt Java gesagt, zu Java ist der Sprung relativ klein. Du musst halt das, was du, ich sag mal so, bis 2015 programmiert hast, muss man gedanklich als ABAP-Entwickler über Bord werfen. Und dann bist du aus meiner Sicht in einer relativ Java-nahen Sprache. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber gefühlt würde ich sagen, wenn ich einen Java-Entwickler nehme und den vor ABAP-Code setze, wird der sich sehr, sehr schnell zurechtfinden. Gerade dann, wenn ich die neuen oder wenn ich die Entwicklungsrichtlinien der SAP dazu nehme und ihm Programme zeige, die so entwickelt sind. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Java gemacht. Und wie gesagt, ich komme umgekehrt aus dem ABAP auch in Java-Programme super schnell rein. Ich denke mal, da ist der Gap tatsächlich am kleinsten. Schwieriger aus meiner Sicht wird es, wenn du jemanden hast, der viel mit, ich sag jetzt mal, Python nicht objektorientiert gebaut hat. Ne, da ist der Sprung größer, weil da arbeitet SAP doch intern relativ anders. Mhm. Kriegt man auch hin, aber der Sprung ist größer. Aber wie gesagt, zu Java easy, aus meiner Sicht.
Was würdest du dir aus der DevOps-Welt und der Tooling-Welt, die es da halt so gibt, in dem SAP-Kosmos wünschen?
Das Erste, was ich mir wünschen würde tatsächlich, ist die Tatsache, dass es völlig normal ist, mein SAP-System in Container zu packen und nicht mehr gegen irgendwelche Binary-Transporte zu schnüren, die dann über Subsysteme hin und her geschoben werden, sondern dass ich dann wirklich in Git committe, mit Kollegen gleichzeitig am selben Objekt arbeiten kann. Wenn ich offline bin, dann fährt sich halt auf meinem Laptop mein Container hoch. Und dann kann ich lokal auf meinem Laptop entwickeln, wie ich das mit einem ganz normalen Python-Microservice auch mache. Ne, mit ein paar Mockup-Daten und was weiß ich nicht was. Und dann, also das wäre das Erste. Das Zweite wäre dann halt, dass es ordentliche, ja, ich sag mal, eine ordentliche Jenkins-Anbindung gibt, dass du diese ganzen Integrations- und Unit-Tests und so einfach mal genauso dauerautomatisiert aus diesem Git-Repository fahren kannst. Da gibt es jetzt, ich sag mal, ich nenne es mal ein zärtliches erstes Pflänzchen der SAP. Das hört auf den Namen GCTS und will dafür sorgen, dass das, was ich programmiere, aus einem SAP-System in ein Git gepusht wird. Und es gibt auch schon, ich sag mal, in diesem ganzen Webkosmos ist es durchaus auch heute schon so, dass Leute mit DevOps, ganz normalen DevOps-Tools ganz normal arbeiten. Es ist ja wirklich nur Webentwicklung. Ne? Eine SAP UI 5 ist eine normale Webentwicklung auf Node.js. Mhm. Und da kannst du natürlich die Tools benutzen. Ich fände es halt super, wenn man sagen könnte, okay, diese Tools, die woanders jetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre schon erprobt sind, das hat sich als gut erwiesen, das hat sich als förderlich erwiesen, dass man das einmal so in SAP reinschiebt, so quasi.
Ja, es ist schon faszinierend. Ich meine, für meine Welt sind so SVN und CVS die Systeme der Vergangenheit, wenn es um Source-Code-Versionierung geht. Aber das sind halt trotzdem schon Systeme, die kollaboratives Arbeiten seit, keine Ahnung, 20 Jahren locker irgendwie überhaupt halt schaffen und das dann allein in der Definition sowas wie Git etwas Neues ist, was dann integriert wird, was dann ja irgendwie bis jetzt noch nicht so da ist. Das erinnert mich dann immer an so Zeiten, wo ich irgendwie die Erfahrung machen durfte, auf dem Mainframe zu arbeiten und auch mit Menschen, die halt Unix-Systeme seit 20, 30 Jahren administrieren. Da gibt es dann halt keine Versionierung, sondern da gibt es Backup-Files. Und jedes Backup-File kriegt dann, wenn du Glück hast, hinten nochmal ein Datum hinten dran. Und wenn du richtig Glück hast, auch noch ein Kürzel von jemandem, wer dieses Backup-File dahingelegt hat. Aber ob man das dann noch nutzen kann und muss und wer das warum, wann angelegt hat, das ist da, ja, da gibt es halt kein Commit-Log oder sowas, wo solche Informationen drinstehen könnten. Heißt natürlich nicht, dass Versionierung alles immer perfekt macht. Auch ich habe Git-Commits, wo, naja, nach dem fünften Versuch nicht mehr ganz so sinnvolle Texte gemacht werden, wo ich vielleicht mal Dinge zusammenfassen könnte, um dann bessere Logs zu produzieren, aber ja, was soll ich sagen?
Ja, das passiert den Besten, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber alleine die, also in meiner Traumwelt, ne, irgendwann mal die Chance zu haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt was entwickelt im SAP. Und wir haben festgestellt, okay, die 2 Monate waren lehrreich, aber es war ein Irrweg. Und wir drehen das jetzt einfach komplett zurück. Wir sagen jetzt einfach, auf den Commit wollen wir zurück. Also ich wüsste gar nicht, ob ich das in einem SAP-System in unter 2, 3, 4 Tagen Arbeit überhaupt hinkriegen würde.
Tagen? Crazy.
Ja, also... Ne, also wenn du, stell dir vor, du hast ein Add-on im SAP und das hast du weitergebaut. Und das alles wieder zurückbauen. Also der schnellste Weg wäre ein Backup von vor einspielen. Dann hast du es halt wieder. Aber ne, also wenn du wirklich sagst, so, ich will jetzt nur den Source-Code zurückdrehen, da gibt es keine gute Möglichkeit. Und alleine das ist halt viel wert. Ne, wenn du als Entwickler machst du auch in SAP genauso Fehler wie überall sonst und bist auf irgendwelchen Irrwegen unterwegs und stellst hinterher fest, Mensch, das hätte ich ganz anders programmieren müssen. Und du kriegst es aber nicht zurückgedreht und dann hast du jedes Mal ein bisschen Schmutz im System hinterlassen, weil du nimmst es natürlich zwar so gut raus, wie es geht, aber den einen Typen übersiehst du dann und hier lässt du noch eine Tabelle liegen, die du vergessen hast, weil sie halt nicht mehr angebunden ist. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, Herr, gib mir ein Commit. Ich will dahin zurück.
Ja, verrückt. Also auf der einen Seite ist es natürlich etwas, ich will jetzt nicht sagen erschreckend, doch vielleicht will ich das schon sagen, weil es so eine Selbstverständlichkeit für meinen Kosmos so ist. Da gibt es irgendwie ein Git, da gibt es ein GitLab, ein GitHub, irgendwas. Ein Azure DevOps oder so, wo da die Sachen drin sind. Und selbstverständlich gibt es da mindestens die Möglichkeit, in Pipelines Dinge zu tun. Ist bloß die Frage, ob man es tut, nicht ob man es überhaupt tun kann. Das ist so das, wo ich so denke, uiuiui, das ist ja verrückt, dass man da heute noch so arbeitet. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch vieles in dem, was im DevOps passiert, und du hast da schön gesagt, ja, man geht mal vor, geht auf den Irrweg und rollt dann wieder zurück. Es ist eine sehr schöne Umschreibung für, wir machen ganz viel Trial and Error und hoffen, dass es funktioniert. Und das in Systemen zu machen, wo Millionen oder Milliarden Transaktionen drüber gehen, wo es richtig irgendwie um Geld und Betriebsstabilität geht, ist dann vielleicht nicht immer, ja, der schönste Weg. Und da kann man vielleicht mit User Experience oder so ein bisschen mit spielen und sagen, ach guck mal, ich versuche mal, wie meine Benutzenden darauf reagieren, wenn der Button eher blau statt grün ist, ob das irgendwie was tut, und wenn nicht, dann drehe ich das halt wieder zurück. Aber ich glaube, wenn du hier was änderst, was dafür sorgt, dass auf einmal eins der Lager nicht mehr ordentlich arbeiten kann, weil der Mitarbeiter jetzt nicht weiß, was er mit dem blauen Button tun soll, dann hat das ganz andere Implikationen, was wiederum bedeutet, Stabilität und Kontinuität, Sicherheit, Verfügbarkeit hat einen viel höheren Stellenwert als schnelle Innovation, die dann vielleicht auch im Zweifel mit so einem Fail-Fast-Ansatz dazu führt, dass man schnell viel produziert, von dem man viel auch wieder wegschmeißt und über diese iterative Art dann versucht, weiterzukommen oder eine nächste Evolutionsstufe zu erreichen oder so.
Naja, Gott sei Dank haben wir ja vor dem produktiven System auch noch ein Dev- und ein Q-System. Das heißt, man hat meistens normalerweise einen Test davor, wobei ich durchaus auch Kunden erlebt habe, die haben nur ein Produktivsystem. Ne? Das heißt, da kommst du dann hin als braver ABAP-Entwickler und dann sagen die dir, ja, wir haben uns das so überlegt, müsste theoretisch funktionieren. Und dann sagst du, ja, wo haben sie denn ihr Dev-System, wo kann ich mich denn da einloggen? Und die sagen, nee, gibt nur P. Viel Spaß. Mach bitte keinen Fehler, wäre schlecht.
Ja gut, aber das ist dann auch wieder der Grund, warum es da eben Menschen gibt, die da ganz genau wissen, was sie eben tun, weil sie eben wissen, dass jeder Fehler, den ich hier mache, einfach ganz schnell Konsequenzen hat, die man halt nicht haben möchte. Und das sind dann so die Bedingungen, die damit kommen. Und in der DevOps-Welt schafft man dann automatisierte Akzeptanzkriterien dafür, dass halt nichts von dem, was man weiß, was schief gehen könnte, halt in Produktion schief geht oder überhaupt bis in diese Stage halt kommt. Und das ist ja hier dann eher Geschäftsprozess definiert, wo man dann sagt, okay, also unser Akzeptanzkriterium ist nicht, da geht ein Unit-Test durch, sondern der Geschäftsprozess funktioniert. Und wenn man weiß, dass es da dann halt an der einen oder anderen Stelle halt wirklich keinen doppelten Boden und Sicherheitsnetz gibt, dann überlegt man sich dreimal, ob man da über das Seil balancieren will oder nicht.
Ja, genau. Aber ich denke, an dem Punkt könnte die DevOps-Community durchaus von SAP was lernen, dass man eventuell die ein oder andere Änderung doch mal noch einmal mehr testet und einmal gegen das Business tatsächlich dagegen hält, bevor man es dann released. Da sehe ich durchaus auch Erfahrungswerte im SAP, die in der DevOps-Community durchaus nicht überflüssig sind, sagen wir es vorsichtig.
Absolut. Ich habe neben meiner Ausbildung damals für einen Zahnarzt nebenbei gearbeitet. Der hat mehrere Zimmer und noch ein Labor hinten dran gehabt, also bestimmt 40, 50 Menschen, die da gearbeitet haben und entsprechend viel IT mit Möglichkeiten, wo er vorne einen 3D-Scan gemacht hat und hinten dann innerhalb von einer Stunde ein Implantat irgendwie da oder eine Krone in der Fräse dann gebastelt hat, also auch sehr viel IT, die er dann da so hatte und das habe ich dem halt betreut und der meinte dann irgendwann zu mir, sag mal, Enrico, wenn ich bei so einem Patienten jetzt hingehe und ich mache da eine Füllung, ja, dann muss die sitzen. Ja? Da gibt es nicht irgendwie drei Versuche und dann probiert man mal, bis sich das irgendwie einruckelt. Wenn da eine Füllung drauf ist, dann muss das sitzen, sonst habe ich hier ein Problem. Du kannst nicht immer so hingehen und irgendwie immer so irgendwelche Sachen ausprobieren. Das muss auch mal wenigstens beim zweiten Schuss irgendwie sitzen, was du hier machst. Da habe ich so gedacht, ja, gut, würde ich mir als Patient auf dem Tisch irgendwie auch wünschen, dass man da weiß, was da passiert und dass man da seine Akzeptanzkriterien direkt dabei hat und nicht an Usern austestet, was da so ist. Aber gut, so unterschiedlich ist es da und da kann man von allen Ecken auch was lernen. Ne?
Ja, es kommt aber halt auch ein bisschen auf die SAP an, die dann auch, ich sag mal, die entsprechenden Mittel bereitstellen muss. Ne? Also ich sag mal, für Developer gab es einen Container, der ist im Dezember wegen dem Log4j-Problem offline genommen worden. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, in verschiedenen Schulungen nach dem Motto, hier, da habt ihr doch den Container, den könnt ihr benutzen und dann könnt ihr da mit testen. Und dann sagt man, ja, der ist aber leider offline. Das ist halt so das, wo ich sage, da ist man dann tatsächlich komplett abhängig an der Stelle. Ich habe beispielsweise mal getestet vom Prinzip her, man kann diesen Docker-Container super nehmen und damit mal ausprobieren, wie es aussieht. Okay, ich habe jetzt hier zwei Entwickler und ich fahre halt für jeden so einen kleinen Docker-Container, also klein, in deiner Welt nicht, in meiner Welt ja, klein. Ne, also das sind nur 20 Gigabyte Container. Ja, bei SAP-Systemen sprechen wir gerne mal über ein paar hundert Gigabyte und
Das war das Ding mit den Ressourcen, was ich eingangs erwähnte, ja. Also ein Terabyte Memory ist da gar nichts.
Ja, genau. Und das ist eben, ne, aber ich sag mal, ich habe den jetzt auch auf meinem Laptop oder so, ich habe das mal ausprobiert. Du kannst super zwei Container gleichzeitig hochfahren. Dann entwickelst du auf beiden, committest das auf ein Git. Das funktioniert. Leider im Moment nur mit GitHub. Auch da wieder SAP. Ne? Mhm. Wenn du versuchst, GitLab oder generell irgendeinen anderen Git-Server anzubinden, dann bist du in der Admin-Hölle von SAP, hätte ich beinahe gesagt. Nee, aber da musst du dich dann halt wirklich basistechnisch so gut auskennen. Da kommst du dann mal eben als einzelner Entwickler nicht durch. Aber ich sag mal, das wäre halt schon mal so ein erster Schritt, ne? Dass ich so einen Container habe, den ich hochfahre und dann kann ich da drauf was machen und dann kann ich damit Erfahrung sammeln und dann können auch Kollegen damit Erfahrung sammeln und sagen, okay, ne, ich habe ja hier meinen Laptop von der Firma und ich teste jetzt einfach mal, wie es ist, gegen so einen Container-SAP zu arbeiten und dann da mein Zeug zu pushen.
Das apropos ist, Dinge lernen und mit etwas starten und daher zu beginnen. Wir haben hier so eine kleine Tradition, am Ende immer so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie komme ich denn eigentlich dahin? Was sind denn so die Wege, wenn ich mich der Thematik nähern wollen würde? Und ich höre bei dir auch raus, du würdest dir viel mehr Kolleginnen und Kollegen wünschen, die jünger sind und mit der neueren Generation quasi groß werden, statt das zu machen, was in den 90ern gepredigt wird. Was auch heißt, wenn heute Studierende oder Menschen, die aus der Ausbildung eben rauskommen, was wären so die Punkte oder Richtungen, die du so empfehlen würdest, wenn ich diesen Weg vielleicht mal für mich eruieren möchte oder einschlagen wollen würde?
Also zum einen ist es bei SAP natürlich so, wenn ich sage, ich kann programmieren, ist eigentlich egal, welche Sprache und das interessiert mich vom Prinzip her. Und ich will aber auch gerne irgendwie so ein Ohr an der Wirtschaft haben. Ne? Also ich will Businessprozesse verstehen, das interessiert mich auch. Gerade in dem Bereich hat man da einen super Einstieg. Ne? Man lernt beides und man kann quasi jederzeit hin und her switchen. Also ich, obwohl ich mein ganzes Entwicklerleben lang nur programmiert habe, werde andauernd angefragt, weil sich das Wissen über bestimmte Module einfach anhäuft, werde ich auch als Berater regelmäßig angefragt. Ne, das bleibt nicht aus. Also wenn man da so in der Mitte ist, ist es sicherlich sehr spannend. Zudem kann man aber auch in die andere Richtung, in die Technik gehen. Ne, also Web-Development ist jetzt für SAP auch super, ne? Also wenn man sich in die Richtung interessiert, im Moment wird händeringend gesucht, im wahrsten Sinn des Wortes. Interesse ist eigentlich alles, Interesse und Motivation ist alles, was man mitbringen muss. Und halt das übliche technische Verständnis, das in jedem anderen Programmiererjob, sage ich mal, auch gebraucht wird. Wie viel Vorerfahrung man tatsächlich haben muss, kommt auf die erste Stelle an, die man sich dann tatsächlich suchen möchte. Man kann aber auch halt in andere Richtungen gehen. Ne? Also ich beispielsweise bin auch in der Sub-Security unterwegs. Ich gucke mir Code-Security an und schaue mir an, wie man da in SAP Dinge verbessern kann. Oder man geht von dem Development Richtung Basis und Richtung Administration. Und auch da, also quasi SAP ist ein schöner, aus meiner Sicht ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und eigentlich in alle Richtungen. Wenn man sagt so, ich weiß noch nicht so genau, wohin will ich eigentlich. Und ich gucke mir das alles mal an und lerne mal so alles ein bisschen was. Da ist SAP aus meiner Sicht genau das Richtige, weil es ist eine vergleichsweise von der Syntax her einfache Sprache, immer noch. Also Perl zum Beispiel ist ja eher eine Verschlüsselung als eine Sprache. man kann es vergleichsweise schnell lernen. Es gibt so ein paar SAP-Spezialitäten, die man dann lernt auf dem Weg. Und man wird eigentlich sehr schnell dann auch aufgenommen, weil überall wird gesucht. Jeder ist glücklich, wenn er neue Kollegen hat.
Ja, schön. Dann natürlich auch an euch da draußen, wenn ihr auch in der SAP-Entwicklung seid oder euch das mal angucken wollt oder Erfahrung habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne Feedback oder ja, Anregungen zu dem Thema unter podcast@sva.de schicken. Markus, es freut mich sehr, dass wir diese ja ein bisschen über eine Stunde mal hatten, um in deine Entwicklerwelt reinzuschauen und dieses ja doch sehr du hast halt so ein komplettes Ökosystem, weswegen es halt schwierig ist, da von draußen mal reinzugucken, ohne da ein Beinchen drin zu haben. Und von daher ist für mich heute sehr, sehr viel geklärt worden, was das eigentlich so ist, wie das so zusammenhängt und warum diese Welt dann doch manchmal etwas anders ist, als das, was ich so in meiner DevOps-Ecke oder mit diesem ganzen Kubernetes-Kram, den ich so mache, kenne. Von daher vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne, gerne. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.